Also Rock, das ist nicht nur Metallica, das ist nicht nur, das ist nur Hard Rock, sondern für mich steht Rock für eine handgemachte Musik, mhm, und für Leute. Aber diese Disharmonie, die haben wir ja auch immer beim Essen, die wunderbar tut. Das muss nicht immer alles gleich schmecken mit den gleichen Aromen.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider, aber heute übergebe ich das Mikrofon an unsere Chefredakteurin Gabriele Heinz. Denn sie spricht heute mit einem der ganz großen deutschen Winzer, und zwar mit Fritz Keller. Der stammt aus einer traditionsreichen Winzerfamilie, war DFB-Präsident, ist Gastronom und ein großer Freund des Spätburgunders. Er spricht über die Arbeit, die dahinter steckt, über Herkunft, Qualität und auch über Haltung. Und außerdem erzählt er von seiner Idee, Wein zugänglicher zu machen, und zwar mit einem Festival, auf dem gute Musik und guter Wein kombiniert werden. Das haben viele nicht für möglich gehalten, doch mittlerweile spielen dort auch die Fantastischen Vier oder Jan Delay, und Fritz Keller erzählt, wie das funktioniert und was ihn daran begeistert. So, das Wasser ist eingeschenkt und damit kann die Folge auch gleich losgehen, denn ohne Wasser geht es nicht. Das ist beim Podcast fast genauso wichtig wie das Mikrofon, damit die Stimme immer schön frisch bleibt. Und damit sind wir auch schon bei dem Sponsor des Feinschmecker-Podcasts. Ein großes Dankeschön geht an Selters Mineralwasser. Das stammt aus den mineralreichen Quellen des nördlichen Taunus und des Westerwaldes, eine Region mit langer Tradition, wenn es um gutes Wasser geht. Selters, das ist der ideale Begleiter zum Essen, denn es unterstreicht den Geschmack, ohne ihn zu überlagern. Ich bin zwar kein Wassersommelier, so viel sei gesagt, aber auch ich habe meine Vorlieben. Persönlich trinke ich kaltes, stilles Wasser. Das passt für mich am besten zum Menü, zum Wein, und es erfrischt auch. Aber egal ob naturell, also ohne Kohlensäure, Medium oder Klassik, jedes dieser Wasser passt perfekt zu einem gelungenen Essen. Was auch kein Wunder ist, denn Selters gilt als der Inbegriff für Mineralwasser. Man hat also immer ein hochwertiges und sehr natürliches Mineralwasser im Glas. Ob zum Menü oder beim Podcast.
Ja, lieber Fritz Keller, herzlich willkommen zu unserem Podcast vom Feinschmecker. Ich kann schon mal verraten, der Grund für diesen Podcast ist eine große Auszeichnung, die du in diesem Jahr von uns erhältst. Aber dazu etwas später. Denn du bist eine der großen Genusspersönlichkeiten Deutschlands und auf vielen Feldern erfolgreich aktiv. Du führst einen Traditionsbetrieb in Baden in Oberbergen am Kaiserstuhl, den du von deinem Vater Franz übernommen hast. Und so heißt auch das berühmte Weingut Franz Keller. Dazu gehört das ebenfalls legendäre Sternerestaurant Schwarzer Adler, wo deine Mutter Irma 1969 einen Stern errungen hat, was viel zu wenig gewürdigt wird. Sie war die erste Frau überhaupt in Deutschland, die einen Stern bekommen hat. So, und ihr habt aber nicht nur da den Schwarzen Adler, sondern auch den Rebstock als wunderbares Gasthaus. Und du hast eine große Leidenschaft für Fußball. Du warst Präsident des Deutschen Fußballbundes, DFB, und Präsident des SC Freiburg. Auch da ging es dir nicht nur um Tore, sondern auch um den Genuss. Aber auch dazu etwas später mehr. Über all das wollen wir sprechen. Aber zuerst schauen wir in die ganz nahe Zukunft und warum du wahrscheinlich gerade kurze Nächte hast und einen etwas beschleunigten Puls. Denn du hast ein Musikfestival ins Leben gerufen. Pino and Rock, das bald startet, Anfang Juli, und zwar zum zweiten Mal in Baden. Erzähl uns doch mal, lieber Fritz, was uns da erwartet.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Schön, dass ich hier am Podcast teilnehmen darf. Ist mir eine Freude und eine Ehre. Ja, was erwartet uns jetzt? Irgendwie finde ich, das, was der Feinschmecker ja auch lebt, das ist einfach wunderbare Wahrnehmung zu verbessern. Und was gibt es Schöneres, wie etwas Gescheites zu trinken und etwas Gutes zu essen und dann noch Musik dazu zu hören. Und das über viele Generationen, also Generationen zusammenzunehmen. Und das war die Idee, und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie ich mal mit ein paar Freunden die ITler eigentlich sind und Tickets verkaufen, zusammengesessen bin. Und die haben gesagt, Fritz, wir wollen irgendwas mit dir machen. Irgendwie, weil damit wir öfters eine Flasche Wein zusammen trinken können. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja schon immer ein bisschen Musik noch Veranstaltungen gemacht, im Jazz, also auch mit in Klassik, aber auch mal für den Sportclub Freiburg mit Grönemeyer und so weiter, eine größere Geschichte. Und habe gesagt, aber was fehlt? Das ist eigentlich auf Festivals, wo es was Gescheites zu trinken und was Gescheites zu essen gibt. Und by the way, wo man nicht eine halbe Stunde warten muss, bis man die Toilette gefunden hat und dann noch mal eine Stunde, bis man drankommt. Und da habe ich gesagt, nach dem nächsten Glas, ja, das machen wir. In einem Anfall von geistiger Umnachtung wahrscheinlich, meine Freunde. Und, ja, und dann haben wir losgelegt. Und dann kam die Corona-Zeit dazwischen, wie so vieles. Und letztes Jahr haben wir losgelegt. Und der Name Pinot ist natürlich Programm. Und ist natürlich in Deutschland noch nicht jedem, was ist eigentlich begrifflich und was ist eigentlich Pinot? Ja, Pinot steht einfach für Pinot Blanc, Pinot Gris und vor allen Dingen für Pinot Noir. Also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder. Und mit die erfolgreichsten Traubensorten in Deutschland. Mhm. Und dafür stand eigentlich schon immer unser Haus. Und zwar für richtig durchgegorene. Also nicht so mit dem für Everybody's Darling und traditionell hergestellten oder erzeugten. Ja, und die Idee war einfach, mehrere Menschen, neue Zielgruppen mit der Sensibilisierung aller Wahrnehmung zu gewinnen für diese wunderbaren Weine. Vor allen Dingen in ihrer natürlichen Erzeugung, wie sie wirklich sind. Und Pinot Noir ist momentan die begehrteste Traubensorte, Rotweintraubensorte der Welt. Es ist die teuerste, es ist aber auch die schwierigste zum Ausbauen und es ist die schwierigste zum Verstehen, weil sie fein, elegant ist. Und ja, das war die Idee, dann das mit großartigen Musikern zusammenzumachen.
Genau. Bevor du uns noch mal ein bisschen Appetit machst auf das Festival und noch mal vielleicht ein bisschen erzählst, was es zu essen gibt und wer kommt aus der Musikszene. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Also gerade was du sagtest, Pinot ist ja eigentlich, man sagt ja auch so, die Diva unter den Rebsorten, der Spätburgunder, auch eine sehr filigrane, heikle Rebsorte. Passt das denn gut zur Rockmusik? Oder ist das auch wie im Jazz auch eine bewusst gesetzte, vielleicht kleine, ja, interessante Disharmonie? Also
ja. Also Rock, das ist nicht nur Metallica, das ist nicht nur das ist nur Hard Rock, sondern für mich steht Rock für eine handgemachte Musik und für Leute. Aber diese Disharmonie, die haben wir ja auch immer beim Essen, die wunderbar tut. Das muss nicht immer alles gleich schmecken mit den gleichen Aromen. Aber der Genuss, die Wahrnehmung, also der Spätburgunder ist eher die Ruhe an dem Tag und die Frische und die Eleganz, aber auch die Länge. Also das Spätburgunder geht ja nicht immer nur wie Popmusik in 2,5 Minuten, sondern man muss sie aufmachen, die Flasche, man muss sie Zeit lassen, man muss sie dem Spätburgunder Zeit lassen in der Reife. Aber es ist einfach eine Vollwahrnehmung. Und wenn man, ja, wenn man alles getrunken hat auf der Welt, also wenn man, wir fangen ja meistens mit Weißwein süß an, dann, weil, ja, die Muttermilch ist süß, die Gummibärchen sind süß und süß, sauer, salzig, bitter, alles andere müssen wir erlernen. Und beim Geschmack ist es auch so. Und übrigens beim Rotwein fangen meistens an mit tiefen, roten, also warmen Regionen, die fett daherkommen und auch noch süß sind. Das ist dann ein Rotwein für Anfänger. Und da gehst du dann über die klassischen Weine und für Spätburgunder, das kriegst du nicht geschenkt. Das ist eine Kultur, du musst dich damit auseinandersetzen. Das heißt, du musst den Wein suchen, der Wein sucht nicht dich.
Ja. Ja.
Und
ja,
das ist ganz entscheidend. Das ist wie bei Kunst und Musik genauso. Und ja, deshalb ist eigentlich Spätburgunder am Ende der Ernährungskette, was die kulturelle Genuss angeht. Aber genau darum geht's, handwerklich gemachte Musik. Und wir haben letztes Jahr schon großartige Künstlerinnen und Künstler da gehabt. Und ich war auch sehr erstaunt, oder wir alle waren erstaunt, wie die Künstler da drauf abfahren.
Ja.
Ausländische Künstler. Wenn die sehen, Pino, nein, ein Weinfest.
Aha.
Weinfest und Kulinarikfest mit Musik, das gibt's ja nicht. Und letztes Jahr Fanta 4 da gewesen, und da haben wir wirklich vorher eine Weinprobe gemacht. Wir waren mit einigen Gruppen auch in den Weinbergen drin. Auch das ist ein Zusammen, die sagen, hey, am Abend waren die auf der Bühne, haben gesagt, wir wussten gar nicht, wie viel Arbeit Wein macht und wie viel Arbeit ein wirklich handgemachter Wein macht. Und darum geht's. Es geht auch um die Musiker abzuholen und denen zu zeigen, hört mal, das, was meine Kolleginnen und Kollegen jeden Tag im Weinberg machen, das ist nicht nur harte Arbeit, aber das ist nur auch Pflege der Kulturlandschaft.
Ja.
Aber das ist auch vor allen Dingen etwas einzusperren. Das ist wie wenn man ein Stückchen schreibt oder eine Partitur schreibt. Die schreibst du auf und dann nachher muss sie reifen und ist ein eigentlich für sehr, sehr lange Zeit präsent.
Ja, mach uns doch noch mal ein bisschen Appetit, Fritz. Du hast, welche Künstler kommen denn? Vielleicht mal so ein paar Namen nennen und auch ein bisschen, was gibt es zu essen? Und gibt es eigentlich ausschließlich Weine von euch aus dem Weingut Franz Keller? Oder habt ihr auch noch andere Winzer, die dort ausschenken?
Also die letzte Frage zuerst.
Ja.
Es gibt wie bei uns im Restaurant am wenigsten Weine von uns, weil wir in der glücklichen Lage sind.
Ihr habt gar nicht so viele mehr übrig, ne?
Ja, eben, weil wir wirklich mittlerweile die großen Begehrlichkeiten genießen, muss man sagen. Und da ist auch die nächste Generation bei uns entstanden. Weine machen, die der Markt sucht, weltweit. Mhm. Und wir in der Zwischenzeit sogar ja eben meistens ausverkauft sind, nachdem wir die Allokationen rausgegeben haben. Und selbst nach Italien Spätburgunder verkaufen und Burgunder verkaufen. Aber der Branche geht es nicht überall so gut.
Mhm.
Und deshalb haben wir gesagt, komm mal, wir nehmen nicht nur die besten Weingüter, also VDP-Weingüter dazu und andere sehr gute. Es gibt aus dem VDP noch andere sehr gute Weingüter, keine Frage. Aber die Idee ist, auch etwas zu machen, Wein anzubieten für jeden Geldbeutel. Weil für mich ist es auch wichtig, alle Menschen irgendwo mitzunehmen. Ja, wir haben für einen Top-Spätburgunder, da haben wir ja pro Flasche um die 5 bis 10 Arbeitsstunden alleine drauf. Ja, also nur in diesem einen Jahr, wenn es reicht. Und manchmal noch mehr am Steilhang oder an den kleinen Terrassen. Aber es sind sehr, sehr viele Winzerkolleginnen und Kollegen dabei, in unterschiedlichen Klassen. Es gibt im Public-Bereich gibt es Weinstände. Das ist wie ein Weinfest und man muss sich das vorstellen. Das ist einer im Park am Rhein unter einer römischen Mauer und einem Tor, das von Ludwig XIV. In Breisach am Rhein gebaut worden ist. Das ist ganz in der Nähe vom Kaiserstuhl. Das gehört eigentlich zum Kaiserstuhl. Und da gibt's Metzgereien, da gibt's Bäckereien, die handwerklich gemachte Dinge machen. Da gibt's wirklich wunderbare Stände. Also bis zum einem Federico, ein Italiener mit einem Stern aus Freiburg, der dort im Public-Bereich einen Stand macht und frische Pasta anbietet. Mhm. Und mein Sohn Konstantin aus dem Rebstock, der...
Der ist Koch im Rebstock, dein Sohn Konstantin, ne?
Mhm. Ja, nicht nur in der Zwischenzeit, aber in der Hauptkneipe. Ja. Und unser Zweitkneipe sozusagen, der kocht dort eben die Rezepte der Region etwas verbessert und aufgemotzt und so weiter. Und da gibt's dann ein Pulled Pork im Sauerteig oder einen mit Pilzen gefüllten.
Vegetarisch dann, ne?
Vegetarisch natürlich, das gibt's auch. Und überall Weinstände. Also es sind 12 verschiedene VDP-Weingüter, die in allen Bereichen sind. Dann gibt es natürlich für die Menschen, die ein bisschen mehr Geld ausgeben wollen, noch so Snacks und Weinbar. Und dann gibt es im Platin-Bereich, der ist jetzt fast völlig ausverkauft. Also gibt nur noch sehr wenige Plätze. Und dort kochen Sterneköche und Köchinnen die auch Sterne-Erfahrung haben. Also da ist Merkels Rebstock dabei, da ist Oeche Noir dabei, zwei Sterne so am Sonntag, da ist der Fehrenbacher dabei, Adler in Reichenbach. Und dann kannst du es natürlich ein bisschen bequemer und kannst Weine aussuchen vom Sommelier und entweder ganz vorgehen auf der Seite oder du kannst auf dem Tisch sitzen bleiben. Aber vor allen Dingen, für mich ist immer wichtig, das, was beim Fußball für mich auch wichtig war. Es muss im Stadion die beste Bratwurst geben mit dem besten Brötchen. Und das schaffst du nur mit Konkurrenz im eigenen Stadion. Und wenn einer versucht, ein Fabrikbrötchen, ein langweiliges, das nach Sägemehl schmeckt oder auch sich so anfühlt, da gehen die Leute nicht mehr hin. Und deshalb ist die Vielfalt und die Konkurrenz auch selber auf dem Festival wichtig. Und
ja.
Also, und das letztes Jahr geht einfach mal auch auf die Homepage. Also Pino & Rock. Guckt euch die Bilder an, von was letztes Jahr war. So, und jetzt die Künstler. Also letztes Jahr Alice Cooper, Scorpions und so weiter. Also es ist jeden Tag, ist es für alle Generationen.
Das war letztes Jahr, aber
das
was
war letztes
sagst.
Jahr. Und dieses Jahr haben wir Lynyrd Skynyrd, Melissa Etheridge, also zwei Heroes, an einem Zusatztag am Mittwoch. Also am Donnerstag ist es für die etwas frischeren, jüngeren Geschichte Montez, 1886 Eumara mit Band, das ist so ein bisschen Stimmungsgeschichte, momentan sehr aktuell. Mess und am Freitag, um da einige zu nennen, ist es Snow Patrol, Travis, Sportfreunde Stiller, Selig und eine wunderbare Soul-Sängerin aus Nordirland, die Cass Hawkins. Und dazu gibt's, und das war mir auch sehr wichtig, den Talent-Contest.
Mhm.
Und da haben sich über 150 Bands aus Frankreich, Deutschland, der Schweiz gemeldet. Und wir haben drei davon ausgesucht, weil man muss auch dem Nachwuchs eine Chance geben und eine Bühne. Wir haben also zwei Riesenbühnen mittlerweile, und wo sie sich präsentieren. Und die mussten 40 Minuten Eigenkompositionen bringen, also keine Coverbands. Und ey, es war grandios. Also eigentlich hätten wir 10 auftreten lassen müssen, aber wir mussten uns beschränken. Am Samstag ist Jan Delay, Disco Number One, Max Herre, John Allein. Also, oh, und da geht's noch weiter. Click Block, Julie, Lena und Linus. Also, und am Sonntag, und das war uns auch wichtig, ist ein Family Day. Das heißt, wo die ganze Familie kommt, und da gibt's Dicker, das ist so ein Nilpferd, das singt und die Kids mit, die können Instrumente ausprobieren. Und da geht's auch darum, den Menschen zu zeigen, hey, lernt ein Instrument, geht in Chöre, damit ihr selber Freude habt, aber auch anderen Menschen Freude bringen könnt, ja.
Ja. Das klingt super. Würdest du denn sagen, du hast es gerade in einem Nebensatz so schon erwähnt, es vielen Kollegen geht es nicht so gut, ja, wie euch. Man hört es ja auch und man weiß es ja auch, dass im Moment auch der Weinkonsum etwas zurückgeht, dass auch gerade jüngere Leute nicht so viel Wein trinken, wie vielleicht unsere Generation damals, so die Boomer-Generation. Würdest du sagen, das ist jetzt so ein neuer Weg, um den Wein nochmal interessanter zu machen, um noch mehr Leute für Wein zu begeistern, auf die Weingüter zu holen, dem Wein auch vielleicht jetzt nochmal ein anderes Image zu geben? Also siehst du da auch in so einem Festival so einen Trend, den auch andere Weingüter gehen könnten, um ihre Weingüter zu öffnen halt auch und noch mehr anzubieten, sich breiter aufzustellen?
Ja, das ist ein Weg, das ist aber nur die Unterstützung. Aber das Wichtigste ist, dass das, was in der Flasche ist, stimmt. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher sind kritischer geworden in den letzten Jahren. Das heißt, irgendetwas maschinell und Massenware erzeugt, interessiert nichts mehr, sondern die Menschen trinken weniger, aber sie trinken besser. Das heißt, sie geben auch mehr Geld aus, aber dafür muss halt mehr Handwerk gemacht werden.
Also mehr bewusster auch, ne? Also es wird bewusster ausgesucht.
Bewusster ausgesucht, und da führt eben kein Weg an der Ökologie im Weinberg dran vorbei. da führt auch kein Weg dran vorbei, eben eine Handlese zu machen oder sehr intensiv zu selektieren. Und ich sehe so viele neue Weinbars in allen Ländern, also Skandinavien, wo übrigens neu die Gourmandise entdeckt worden ist in den letzten 20 Jahren, und viele junge Leute, die sich damit beschäftigen und die reisen. Und genau das möchte ich auch. Also nehmt es etwas locker. Es muss nicht immer ganz, sagen wir mal, die sehr ernste Kunst sein. In Deutschland trennen wir ja immer E- und U-Musik. Mhm. Also ich liebe beides. Mhm. Und es muss nur gut sein. Und beim Wein übrigens genau dasselbe. Aber ich glaube, um jetzt mal an die deutschen Winzer zu gehen und gerade in den Gebieten, wo praktisch auch Spätburgunder oder Burgunder sich eignen, einfach sich darauf konzentrieren, keine Massenware zu machen, sondern hier einzugehen, auch beim Grauburgunder. Ich ärgere mich eigentlich immer noch, wir waren die Ersten, die Grauburgunder aufs Etikett geschrieben haben, um abzugrenzen zwischen Ruhländer und Grauburgunder. Und warum haben wir das gesagt? Wir haben gesagt, ein Grauburgunder ist durchgegoren, der ist nicht süß gemacht, und mittlerweile gibt es so viel Grauburgunder, die für Everybody's Darling gemacht sind und wirklich zuckersüß sind und einfach dann auch nicht mehr zum Essen passen und auch nicht mehr, ja, für Leute, die was gewohnt sind. Aber wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance vom Klima. Ja, wir müssen aufpassen auf unser Klima. Wir müssen, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass wir versuchen müssen, unsere Erde zu erhalten, auch wenn wir in Deutschland ein paar Übertreibungen gehabt haben und damit die Leute nicht mitgenommen haben. Das war das große Problem. Die Problematik haben wir. Wir ernten mittlerweile bis zu 6 Wochen früher, wie meine Großmutter geerntet hat. Ja, ja. Aber wir sind immer noch in einer Gegend, wo wir Weine und erstmal Reben anpflanzen, die weniger Zucker bilden, die weniger Ertrag haben, die mehr auf den Extrakt sind. Und wir sind eine wirklich gute Konkurrenz in der Welt geworden.
Ja.
Vor allen Dingen Burgund. Ich meine, die kosten zum Teil Geld, wo sich kein Mensch mehr leisten kann. Aber die Leute wollen wissen, wie hast du das gemacht?
Genau. Und wie hast du das gemacht, Fritz? Jetzt kann ich das Geheimnis schon mal lüften, nachdem wir jetzt schon so viel von dir gehört haben und deinem Qualitätsanspruch. Also wir vom Feinschmecker werden dich im November, am 15. November auszeichnen. Du bekommst den Award für dein Lebenswerk bei unseren Wine Awards auf der Bühne des Grand Hotels Élysée. Und
Habt ihr euch das gut überlegt?
Eigentlich ja. Also es ist auch schon in der Welt. In Heft 7 werden wir das auch veröffentlichen, also was Anfang Juni erscheint. Wir haben uns das sehr gut überlegt. Wir haben dich seit Jahrzehnten beobachtet, lieber Fritz. Schon unsere frühere Chefredakteurin Madeleine. Und was so faszinierend ist an deiner Person, ist, dass du eben auch schon ganz früh auf Qualität gesetzt hast. Und du hast die Burgunder, was du gesagt hast, schon immer durchgären lassen. Und du hast schon immer feine, filigrane Weine gemacht, als es noch gar nicht so Trend war. Und da wäre jetzt auch meine Frage, was hat dich angetrieben? Wie bist du darauf gekommen? Du hättest ja auch auf Masse setzen können. Es gibt ja auch so viele Winzergenossenschaften in Baden. Du hättest ja auch sagen können, ach komm, lass uns irgendwie das schnelle Geld sehen. Aber das, was dich ja auch auszeichnet, ist, Baden ist ja auch eine warme Region und auch immer wärmer, wie du gerade sagtest, mit Blick auf den Klimawandel. Und trotzdem sind die Weine so fein und filigran. Und das führt dein Sohn Friedrich ja auch gerade weiter, absolut, der ja auch das Weingut übernommen hat. Wie kam es dazu, dass du schon so früh einfach diesen Qualitätsfokus hattest?
Ja, das war die Gnade der Geburt sozusagen. Also glaube ich schon. Und das war die Einfühlsamkeit vor allen Dingen auch meiner Großmutter und meiner Mutter. Und die einfach einen Traditionsgedanke weitergeführt hat. Und also erstmal muss ich mich bedanken, also für euer Vertrauen. Bin ganz nochmal so ein bisschen weg. Und ja, aber dafür, also im Prinzip habe ich das meinen Vorfahren zu verdanken. Und eigentlich müsste man ganz lange ausholen, weil man.
Das machen wir am 15.11. Ja. Also auf der Bühne.
Meine Vorfahren, die immer für eine europäische Gedanken gelebt haben, die auch für französische Weine geliebt haben, schon Ende des 19. Jahrhunderts.
Und das heißt, ihr habt ja als Burgund um die Ecke in Blickweite sozusagen, ja, nicht? Also immer das große Vorbild wahrscheinlich gehabt und daran habt ihr euch dann orientiert, ne? Ja. Also.
Und meine Oma, mit der ich in der Grundschule das Essen in die Reben gebracht habe und sie dann mir dann auf den Hang gesessen sind und sie mir das Dorf erklärt hat und ich ein bisschen gearbeitet habe dann und sie mir die Liebe zur Natur beigebracht hat und mein Vater, der dafür gesorgt hat, dass der Kaiserstuhl in der Flurbereinigungszeit also nicht ganz zerstört worden ist oder nur Teile und so viel bewahrt worden ist und der von Anfang an gesagt hat, ihr müsst immer das machen, was ihr für richtig hält. Nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern macht das, was euch schmeckt. Und dann ist gut, da gibt's genügend Leute, die auch einen guten Geschmack haben. Und du musst nicht everybody's darling sein, um Erfolg zu haben, sondern Erfolg ist, wenn ich eine Flasche aufmache an einem Tisch mit guten Freunden und die finden das gut und die lieben das, das reicht. Also du brauchst ja keine Reichtümer damit. Aber das ist die Lebensfeedback für die Arbeit. Und ich bin im Restaurant aufgewachsen. Das heißt, ich habe jeden Tag erleben dürfen, dass die Weine, die 5 Jahre oder 10 Jahre vorher gemacht worden sind, dann auf dem Tisch mit dem Essen meiner Mutter und unserer Köchinnen und Köchinnen Freude gegeben hat. Und es gibt, kann ich einfach sagen, es gibt keinen schöneren Beruf, wo du wirklich, also auch die Weine, die Rebe pflanzt, dann den ganzen Prozess. Und dann am Abend bist du in deiner Kneipe und siehst die Leute, wie sie Lebensfreude haben und wie sie das genießen, was deine Mitarbeiter und du vor Jahren gemacht hast. Also das ist so langfristig und ein Leben einer Rebe in eine Flasche zu bringen, dass man 10 oder 20 Jahre später aufmachen kann. Also das ist einfach die größte Motivation. Und immer, wenn man Menschen trifft, die sich bewusst riechen, bewusst schmecken, dann hast du auch einen ganz coolen, ganz tollen kulturellen Kreis. Und es sind keine Menschen, die hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt wieder die ganz große und ich trinke nur das, was die anderen nicht trinken dürfen und so weiter. Das gibt's natürlich auch. Das sind so die Ferrari-Trinker sozusagen. Aber es gibt so viele Menschen, die dadurch sensibel sind und sich auch in anderen Kunst auskennen, ob das Malerei ist, ob das Musik ist. Und das sind immer ganz, ganz wertvolle Menschen.
Also wer eine Sensibilität für Wein hat, das überträgt sich auch oder hat sowieso auch ein Gespür für andere Facetten des Lebens und andere Kunstformen, ne? Wie du ja auch. Bist ja auch ein großer Kunstliebhaber und Musikliebhaber. Und genau, das zieht sich durchs ganze Leben einfach dadurch, dass man aufmerksam ist und hinguckt, hinhört.
Ja. Ja,
also lernt, aufnimmt.
Lernt und lehrt sozusagen.
Lernt und lehrt, genau. Ja. Und du hast ja das große Glück, würde ich sagen, dass deine Kinder, du hast ja 3 Söhne, auch im Grunde so deine 3 Leidenschaften fortführen. Der Friedrich, der das Weingut führt, auch sehr erfolgreich.
Ja.
Ich glaube, da kannst du auch sehr zufrieden sein, ist vielleicht noch untertrieben.
Ja.
Der ja sehr fokussiert ist und genau in deine Philosophie ja auch in die Zukunft trägt.
Ja, also und nicht nur das Weingut, sondern das beherzigt, was auch meine Großmutter schon immer gesagt hat, also wo mein Großvater den Weinhandel gegründet hat, dass man nur besser werden kann, wenn man andere Weine auch aus anderen Regionen nicht nur schätzt, sondern lieben lernt und die ergänzt und deshalb der einen ganz großen Faible jetzt hat, auch für unsere Bergkellerweine. Das ist unser Handelshaus seit 1893, wo wir eben nur noch Weine kaufen, die in unserer Philosophie sind. Das heißt, viele junge Winzer, Unbekannte, aber auch Bekannte, die handwerklich gemachte Geschichten machen, zum Teil nur vielleicht ein paar tausend Flaschen machen, aber einfach den Geschmack treffen und das macht er mit einer großen Leidenschaft. Und ich muss zugeben, er ist in einigen Bereichen viel besser wie ich. Und
bei uns, was macht er denn besser als du?
Er ist radikaler. Aber er hat natürlich auch das, den Grundsatz, was wir alle gemacht haben. Jene Generation muss für die nächste Generation etwas vorbereiten. Das heißt, ich habe von einer Kellerei, wir haben damals gar keine eigene Reben bewirtschaftet, ein Weingut gemacht und habe dann mit ganz einfachen Mitteln irgendwann mal ein Weingut gebaut, wo man optimal arbeiten kann. Und er geht den nächsten Schritt, sehr erfolgreich. Ja, er ist auch in der ökologischen Umsetzung viel radikaler wie ich. Das kann auch sein, weil wir jetzt viel mehr eigene Fläche haben. Mhm. Das heißt, und dann hat er das Weingut nochmal kleiner gemacht, weil er gesagt hat, alle Grundstücke, die mir nicht gefallen, schmeißen wir alle raus.
Und er kann auch machen, was er will, da sagst du nichts.
Nee, ich frage da mal nach, aber ich brauche da auch gar nichts machen. Mhm. Jede Generation muss wissen, was sie tun. Mhm. Ich sehe, er tut Gutes. Mhm. Und à la long ist er einfach, er ist viel mehr in den Reden draußen, hat viel mehr Zeit, weil ich war ja noch im Restaurant und das macht ja jetzt mein jüngster Sohn Konstantin.
Der geht auch in den Schwarzen Adler als Koch, ne?
Geht auch
perspektivisch.
Er ist im Haus, er ist jetzt Geschäftsführer Gastronomie und hat zunächst mal auch den Rebstock gemacht und ja, irgendwann mal wird er auch in den Adler gehen, keine Frage. Aber er liebt auch diese einfache Küche, die man im Rebstock hat, einfach in Anführungszeichen. Und im Adler werden wir auch nie eine Tendenz-Modeküche machen, die uns nicht schmeckt, ja. Nur weil jetzt gerade einen großen Trend irgendwo
hat. Ihr habt ja wunderbare klassische badisch-französische Gerichte im Adler, so die Poularde in der Salzkruste und Steinbutt und Störmus und Nesttäubchen mit Entenleber, also so richtig wunderbare schwelgerische Gerichte, die es ja auch nur noch selten gibt, auch nicht mehr so häufig findet, nicht? Also dann auch perfekt zubereitet. Und du, dein dritter Sohn, jetzt müssen wir auch noch mal kurz auf das Thema Sport kommen, ja. Der Vincent, der ist doch jetzt auch, habe ich gehört, Talentscout beim SC Freiburg, ist das richtig?
Ja, der ist Teamleiter, nicht im Talentscout, sondern im Profibereich, also wo die einfach auf der ganzen Welt umherreisen und gucken, wo da irgendwelche neue zukünftige Spieler für den Profibereich kommen. Ja, und macht es auch mit großer Leidenschaft. Der hat auch als Fußball gespielt und ist trotzdem der Kulinarik verbunden, weil er mit Friedrich, dem Ältesten, zusammen in Freiburg eine Weinbar betreibt.
Die Trotte, ne?
Trotte, ehemaliger Mitarbeiter, Koch, wo die zu dritt diese Weinbar mit großer Leidenschaft machen, wo es bekannte, unbekannte, berühmte, nicht berühmte Weine gibt, Kleinigkeiten zu essen. Und das ist ein Format, das sehr erfolgreich ist und dem verbunden ist. Und er ist immer noch weinaffin und ja, er reist in der ganzen Welt rum, von Japan über Korea, über Skandinavien. Und gut, neben dem Talentekuchen, glaube ich, isst er auch noch ab und zu mal was, wenn es was gescheit gibt.
Aber ist ja toll, dass alle deine drei Söhne im Grunde auch so, jeder folgt so einer deiner großen Leidenschaften, nicht? Also Wein, Genusskultur, die Küche, Schwarzer Adler und auch der Sport. Also es geht auch alles weiter. Und ich glaube, man muss nochmal unseren Zuhörern sagen, also wie innig eigentlich die Beziehung der Familie Keller auch zum Fußball ist. Das wissen sicherlich nicht viele. Und ich hoffe, ich darf jetzt auch mal verraten, woher du deinen Vornamen hast. Du heißt ja Friedrich Walter.
Genau.
Benannt nach, willst du es sagen?
Ja, Fritz Walter.
Der große Torschützenkönig. Und
Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und der ersten Weltmeisterschaft 1954. Das war übrigens, auch wenn man es nicht sieht, pränatal, also bevor meiner Geburt. Und der aber auch ein Genussmensch war und ein guter Freund von meinem Vater. Und die Nationalmannschaft hatte damals ihre private Party oder eine private Party bei uns im Schwarzen Adler gemacht.
Direkt nach dem Sieg in Bern, nicht? Also Deutschland war ja Außenseiter und besiegte dann die Ungarn.
Ja.
Und hat sich dann doch bei euch im Schwarzen Adler 3 Tage einquartiert und gefeiert.
Genau, also nach den offiziellen Feiern, wo die ganzen Funktionäre weggeschickt worden sind.
Und dann kam die richtige Party bei euch. Und das hat kein Journalist, so geht die Legende, gemerkt und keiner wusste das. Und sie konnten unbehelligt dort feiern, haben in Doppelzimmern übernachtet.
Genau. Wir hatten damals in Oberbergen, habe ich mir sagen lassen, eine Weinkönigin und alle wollten natürlich in dem Haus von der Weinkönigin übernachten. Also keine Ahnung warum, aber.
Kann ich mir auch nicht denken, warum.
Aber diese ganze Geschichte hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Das war die erste Großveranstaltung, wo Deutschland übrigens wieder teilnehmen durfte und dann gewinnen durfte. Und das übrigens auch immer wieder durch Einsatz der Schweiz, die gesagt hat, ja, wir müssen die deutschen Menschen wieder an der Völkergemeinschaft teilnehmen. Und das nach dem, was da passiert ist. Und das sollten wir eigentlich auch noch bei uns immer wieder überlegen, ob wir immer so alle verurteilen, wenn irgendwo was Böses in der Welt ist. Das heißt, es muss immer wieder ein Zurückkommen geben.
Immer eine zweite Chance. Ne?
So. Und Fritz Walter hat nicht nur den Fußball gesehen, sondern er hat es auch gesehen, dass er nach draußen international eine Symbolfigur geworden ist des neuen Deutschlands, des Aufbruchs für Demokratie und für wirtschaftlichen Aufbruch. Aber er war auch ein Held, nicht nur auf dem Platz, sondern vor allen Dingen neben dem Platz, dem er den Menschen wieder Sicherheit, Selbstbewusstsein gegeben hat und hat gesagt, Leute, ihr schafft alles mit Fleiß, Training und im Team zusammenzustehen. Das war die Hauptmessage. Im Team zusammenzustehen, dann schaffen wir auch die großen Ungarn, die absolut große Favoriten waren. Mhm. Ich glaube, das ist wieder etwas, das wir uns wieder auf die Fahnen stecken sollten, dass wir nicht mit Einzelkampf in diesem Land gewinnen werden, sondern wir werden damit gewinnen, indem wir alle mitnehmen und zeigen, dass jeder in seinen Fähigkeiten wieder etwas zu tun hat, dass es den nächsten Generationen genauso gut geht, wie es der letzten Generation bei uns geht. So diese Depression aufhört, ja. Und das geht übrigens auch immer wieder nur, wenn man zusammen an einem Tisch sitzt, genau das gemeinsam das Gleiche genießt und darüber redet, das ist die Verbindung, die wir brauchen. Und deshalb liebe ich den Feinschmecker so und eure Arbeit, die ihr da macht. Und das müssen wir dann auch wieder lernen, dass es nicht ist, wenn ich an einem Tisch bin, dann muss der das essen und dieses essen und jenes, das geht gar nicht in der Qualität. Wenn du frisch kochst, zu Hause macht das auch keiner, es sei denn, er macht den Pullap auf.
Jeder macht seine eigene Dose auf.
Aber jeder seine eigene Dose.
Das wollen wir ja nicht.
Und schmeißt das in den Mikrowellen. Das ist Unkultur. Deshalb seid ihr so wichtig in diesem Lande auch.
Ja, vielen Dank. Und wir bleiben dabei. Und wir feiern ja auch gerade unser 50-jähriges Bestehen. Und was uns auch für sehr viel bedeutet. Und ja, vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss in die Zukunft geschaut. Das waren ja schon sehr wichtige Worte, die du gerade formuliert hast. Aber wie siehst du denn so die Zukunft unserer Weinkultur in Deutschland und der Genusskultur? Hast du eine Idee, wie es weitergehen wird? Wie wir in 10, 20, 30 Jahren essen und genießen werden?
Ja, also nächstes Mal müssten die unbedeutenden Flächen gerodet werden und nicht die Flächen gerodet werden, die die besten Lagen waren. Die besten Lagen sind die Steilhänge, die Terrassenlagen.
Du meinst in Deutschland oder in Deutschland, Frankreich?
In Deutschland jetzt mal angefangen. Mhm. Frankreich reguliert sich das automatisch. Da werden schon einige unbedeutende Flächen auch dort zurückgenommen. Ja, ich befürchte, dass wir aber sehr viele Flächen haben werden und dafür müssen wir kämpfen, die mit Maschine gelesen werden können und wo nur solche Faktoren wichtig werden. Und ich bin davon überzeugt, das ist eine gewisse Welle, erzeugt auch durch eine unwissenschaftliche Arbeit, die praktisch eine reine Statistik war, wo alle den ganzen Alkohol über eine Schwelle genommen hat und den Unterschied gar nicht gesehen hat zwischen mediterraner Ess- und Trinkkultur und Alkoholismus in bestimmten Ländern. Und übrigens medizinisch hinten und vorne nicht belegt, sondern das waren eine religiös begründete Gemeinschaft, die einfach Gelder aus Organisationen geholt hat und diese Statistik unvollkommen veröffentlicht hat. Und ich bin mir sicher, dass wir wieder darauf zurückkommen werden, dieser mediterrane Genuss, Wein zum Essen und genießen lernen. Ich muss damit umgehen lernen, diese Kultur. Ich muss wissen, wie ich rieche, wie ich schmecke und dann auch wissen, wo ich aufhören muss. Und das ist der große Unterschied. Das ist der ich meine, Fahrradfahren ist auch lebensgefährlich, ja. Aber ich werde jetzt nicht das Fahrradfahren verbieten, nur wenn einer vielleicht den Gotthardpass runterfährt ohne Bremsen oder sonst irgendwas, sondern ich muss mit allem dosiert umgehen können. Und vor allen Dingen müssen wir die Menschen wieder zu mehr Eigenverantwortung erziehen, damit sie selber wissen, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Und dass man da nicht in irgendeinem Boulevard oder sonst was lesen muss, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Und alle paar Wochen ist es anders. Sondern durch dieses Genießen und Schmecken, Riechen lernen, lernen wir, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Das ist Kultur.
Ja, ist alkoholfreier Wein eigentlich für euch eine Option, für dich und Friedrich, dein Sohn?
Also wir haben einiges probiert. Wir haben also jetzt, ich habe noch nichts so sehr Überzeugendes gehabt. Mhm. Das hat einen Geschmack. Aber ich glaube, dass ja mit Verjus und ein paar Dinge man ganz gut zurechtkommt. Ich verstehe auch das eine oder andere im Bubble-Bereich, also mit Kohlensäure, das ist ganz ordentlich. Und aber mit der Weinhochgenuss hat es nichts zu tun. Das ist ein Getränk mit etwas Geschmack. Und das dann aus technischen Gründen, so wie ein Industrieprodukt, es gibt ja auch okay Industrieprodukte, aber mit diesem, der Jahrgang spezifisch, das Kleinklima, Terroir, da hat es nichts zu tun. Das ist eine Vakuumextraktion.
Das klingt schon so unromantisch. Umkehrosmose und Vakuumextraktion. Und dann gibt es ja noch die Aromenrückgewinnung. Also,
Also einfach lernen, damit umzugehen, Pausen zu machen, genügend Wasser dazu zu trinken und darüber zu reden. Ja. Das heißt, nichts zu trinken, ohne dass man das Hirn einschaltet.
Ja. Ich finde es toll, mit dir darüber zu reden, lieber Fritz. Es ist immer eine Bereicherung. Ich freue mich darauf, dass wir dir den Award am 15.11. im Élysée übergeben dürfen für dein Lebenswerk. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg auch für Pinot und Rock, dass viele Menschen begeistert werden für den Wein, genau, und für die Kombination von Musik und Wein. Und bedanke mich für dieses Gespräch.
Ich ebenso und auch wieder für die professionelle Vorbereitung, aber vor allen Dingen für euer Vertrauen. Dankeschön. Viel Erfolg für eure tolle Arbeit.
Danke, lieber Fritz. Alles Gute.
Merci. Ciao.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de. und in unserem Newsletter.